Mein Name ist Roman Herre. Ich arbeite für die Menschenrechtsorganisation FIAN, genauer gesagt für die deutsche Sektion. FIAN steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit dem Recht auf Nahrung, dem Menschenrecht auf Nahrung auseinandersetzt und für dessen Realisierung kämpft. Das heißt, also, das Thema Hunger ist von ganz zentraler Bedeutung für unsere Arbeit und ich selber arbeite vor allem für das Thema Land und Landrechte, Landkonflikte. Das sind Gebiete, zu denen wir viel arbeiten.
Sie haben jetzt am 9.12. eine deutschsprachige Übersetzung einer Studie herausgegeben, wo auch thematisiert wird, dass deutsche Pensionskassen finanziell mitmachen beim Landgrabbing in Brasilien. Könnten Sie noch mal genauer erklären, was diese Studie zutage gefördert hat?
Also die Studie basiert auf einer Zusammenarbeit von vielen internationalen Organisationen, insbesondere auch Partnerorganisationen in Brasilien, die unter anderem auch betroffene Gemeinden vor Ort repräsentieren und für die arbeiten. Und die Studie hat im Endeffekt aufgezeigt, dass es einen sehr großen Trend gibt international, dass sich Pensionskassen, Pensionsfonds in großen Fonds zusammentun und dann weltweit Land eben aufkaufen. Und einer dieser Fonds und dessen Auswirkungen in Brasilien haben wir vor Ort untersucht. Und wir haben eben aufgezeigt mit dieser Studie, dass dieser Fonds in umfangreiche Waldrodungen, in die Transformation ländlichen Flächen in Agrarindustrie, industrielle Landschaften, Soja-Monokulturen und so weiter verwickelt ist und da es eben auch in konkreten Fällen tatsächlich zu Konflikten mit lokalen Gemeinden kommt, Konflikte direkt um Land, aber auch indirekte Konflikte, die sich dann darauf beziehen, dass beispielsweise Wasser durch Pestizide nicht mehr als Trinkwasser brauchbar ist, dass Wasser in großem Umfang eben auch abgezogen wird für die industrielle Plantagenwirtschaft und damit eben der lokalen Bevölkerung, die drumherum lebt, nicht mehr zur Verfügung steht und auch die das soziale Gefüge im ländlichen Raum durch diese riesigen Investitionen, die man sich ja hier in Deutschland eigentlich nicht vorstellen kann, von teilweise 10.000 Hektar, dass die eben das lokale Gefüge auch völlig zerstören.
Wie sieht es denn konkret aus? Sie haben jetzt davon gesprochen, dass diese Pensionsfonds darin verwickelt sind. Heißt es, dass Sie konkret Aktien kaufen oder mit Teilhaber sind an Firmen, die dann vor Ort eben diese Sojakulturen anbauen? Oder wie sieht es konkret strukturell aus?
Genau, also das muss man sich so vorstellen, dass es einen großen internationalen Hauptakteur gibt, der sitzt in den USA. Das ist eine Ärztepensionskasse, TAA, die haben mehrere Fonds aufgelegt, zwei große Landfonds aufgelegt, die sich TCGA 1 und 2 nennen. Die haben zusammen 5 Milliarden US-Dollar an Geld eingesammelt von internationalen Pensionskassen, beispielsweise aus Deutschland, eben aus Schweden, aus den Niederlanden und so weiter. Und dann gehen sie mit diesem dick gefüllten Sack mit Geld, gehen sie eben international auf Shoppingtouren, kaufen sich Land auf. Und dieses Land verpachten sie dann weiter an lokale Akteure, die das dann eben bewirtschaften. Also in der Bewirtschaftung selbst sind sie nicht aktiv, aber ihnen gehört eben das Land und dieses Land kaufen sie in den einzelnen Ländern, teilweise dann eben auch über Tochterfirmen, über Teilhabefirmen, die dann das Land für sie aufkaufen.
Ist das dann auch, was unter dem Begriff Finanzialisierung von Agrarland fällt?
Sicherlich, auf jeden Fall. Also der Begriff Finanzialisierung ist ein ganz zentraler Begriff, der auch für die Studie eine wichtige Rolle spielt. Da geht es tatsächlich darum, dass einfach die Bedeutung von Finanzakteuren, also beispielsweise Pensionskassen, sind große Finanzakteure international, die unglaubliche 40 Billionen US-Dollar weltweit anlegen müssen, um Pensionen zu erwirtschaften, dass diese Akteure eine immer bedeutendere Rolle in einem gewissen Themenbereich oder Sektor spielen und tatsächlich in der Landwirtschaft und gerade auch im Land selber bei der Frage von Ackerland spielen sie eine immer bedeutendere Rolle. Und deren Perspektive auf Land, die Perspektive ist ja eine Investition und die muss Rendite erwirtschaften. Deren Perspektive auf Land wird dann eben auch durch diese Finanzialisierung immer dominanter. Das bedeutet eben, dass Land eben nicht in erster Linie angesehen ist als eine Möglichkeit für ländliche Gemeinden in Brasilien beispielsweise, um in Brasilien zu bleiben, für ländliche Gemeinden, um sich ernähren zu können, um ihre Kultur zu leben und so weiter und so fort, sondern es ist wird als eine Ware gesehen, mit der man eben Rendite erwirtschaften kann, sei es durch Spekulation auf steigende Preise von Land selbst, sei es eben aber auch durch den Anbau und die Produktion von agrarindustriellen Gütern und den Verkauf dann eben auf internationalen Börsen.
Wie lief denn genau die Recherche ab? Sie haben jetzt schon gesagt, dass es eben ein breites Netzwerk war von verschiedenen Akteuren, teilweise auch betroffenen Gruppen selbst, die da mitgeholfen haben. Aber ich stelle es mir jetzt ganz plump gesagt schwierig vor, wenn man jetzt eine Firma vor Ort in Brasilien hat, von denen jetzt rauszufinden, wer sind die Pächter und wer sind die Investmentfirmen, die hinter den Pächtern stehen, und dann überhaupt von der TIAA rauszufinden, wer wiederum ihre Geldgeber sind. Wie deckt man denn sowas auf?
Ich glaube, das ist tatsächlich nur möglich in so einem Verbund von internationalen Partnern. Wir arbeiten, wie gesagt, da eng mit unserem internationalen Sekretariat zusammen, mit Partnern in Brasilien, wie zum Beispiel Rede Social, also ein Netzwerk, was sich um soziale und menschenrechtliche Fragen kümmert, der Landpastorale in Brasilien, dann eben auch wichtig dafür Partner in den USA, die dann eben auch Finanzrecherchen teilweise in den USA durchführen konnten. Auch wir haben hier teilweise Finanzrecherchen durchgeführt, Partner in Schweden. Und so ist sozusagen ein großes Puzzlewerk entstanden und jeder hat ein bisschen was dazu beigetragen. Und trotzdem, trotz dieser unglaublichen Anstrengungen auch von unserer Seite da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist es bis heute eben sehr, sehr schwierig, wirklich substanzielle Details rauszufinden. Beispielsweise die Begrenzung der Farmflächen, die da aufgekauft worden sind, sind bis heute bei, ich würde mal schätzen, in Brasilien 80-90% der Flächen uns nicht genau bekannt. Und dann ist es natürlich auch unglaublich schwierig, dann vor Ort hinzugehen und zu sagen, wo liegt denn genau der Konflikt, wo ist der Landkonflikt begraben, wer sind die Akteure. Das ist alles sehr schwierig für uns rauszufinden. In einzelnen Fällen haben wir es in der Tat geschafft, aber mit einer großen Kraftanstrengung.
Auf Ihrem Internetauftritt beschreibt sich die TIAA selbst mit ihren Werten in Anführungsstrichen: We act with integrity, also wir handeln immer mit ethischer Konsequenz. Jetzt sieht man, dass das ein bisschen fragwürdig ist, also reicht offensichtlich Selbstverpflichtung in diesem Bereich nicht. Gibt es denn in den USA oder international Standards, in was investiert werden darf?
Naja, für uns sind natürlich als Menschenrechtsorganisation Menschenrechte die internationalen Standards. Das ist für uns klipp und klar und da gibt es klare Rollenverteilungen, beispielsweise eben auch bei den Staaten. Die Staaten sind sozusagen die Pflichtenträger bei den Menschenrechten und die müssen für die Einhaltung der Menschenrechte müssen sie sich einsetzen. Und das Problem ist eben, dass die Staaten das oftmals nicht machen. Auch hier in Deutschland haben wir ja, wie wir in unserer Pressemitteilung ja auch gesagt haben, beispielsweise das Land NRW, was die Aufsichtspflicht über die deutsche Pensionskasse hat, um die es da geht, hat sich ja mehr oder weniger geweigert, irgendwelche Schritte zu unternehmen. Das halten wir für hochproblematisch. Also diese internationalen Standards gibt es und diese Möglichkeiten zu handeln gibt es auch. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben, wie Sie auch schon angedeutet haben, eine ganze Reihe von Selbstverpflichtungen, auf die dann immer wieder verwiesen wird. Und auf diese Selbstverpflichtungen wird dann eben auch sozusagen nicht nur mit Slogans und Wörtern wie auf der Webseite von TIAA, sondern auch mit konkreten Standards geworben, wie beispielsweise den Principles for Responsible Investment, also die Prinzipien für verantwortungsvolle Investitionen. Schaut man sich diese Prinzipien aber an, sind es wieder mal nur Selbstverpflichtung, also ich bin sozusagen Kläger und Richter gleichzeitig bei diesen sehr, sehr heiklen Fragestellungen, ob beispielsweise Menschenrechte verletzt worden sind. Und das kann natürlich nicht ausreichen. Und schaut man sich die Sachen nochmal genauer an, dann sieht man beispielsweise, dass einer der größten Geldgeber in den Fonds eine schwedische Pensionskasse ist und die Präsidentin der schwedischen Pensionskasse gleichzeitig auch die Vorsitzende dieser internationalen Prinzipien ist. Also auch da ist sozusagen eine Verquickung der verschiedenen Akteure da und für uns ist ganz klar, dass sozusagen diese Selbstverpflichtungen und diese Selbstkontrollen bei weitem nicht ausreichen. Sie können nur eine Ergänzung sein.
Sie haben jetzt schon dargelegt, dass die Schutzpflicht im Prinzip bei den Nationalstaaten liegt, aber diese sie oft nicht ausreichend wahrnehmen in Bezug auf die Menschenrechte. In dem Bericht habe ich auch gelesen, dass es bisher kein internationales Verfahren zur Überprüfung von Auslandsinvestitionen bei Verdacht auf Menschenrechtsverletzungen gibt. Wie kann das denn sein, wenn es zum einen die Menschenrechte gibt, die, bei denen sich die Staaten verpflichten, diese zu wahren? Warum gibt es dann quasi nicht diese Folgegesetze, die das dann auch konkretisieren?
Ja, das ist eine sehr wichtige und ganz grundlegende Frage. Das Problem ist, dass es eine sehr große Lobby dagegen gibt. Also gerade auch die internationalen Konzerne, auch die internationalen Finanzakteure, die wollen eben solche Regeln nicht haben. Sie argumentieren dann damit, dass sie vielleicht weniger investieren würden und so weiter, dass dadurch sozusagen durch so einen Vorverdacht möglicherweise auch Arbeitsplätze gefährdet sind. Also all die klassischen Argumente, die dagegen ins Feld geführt werden, spielen da eine Rolle. Und die Regierungen sind in der Tat auch grundsätzlich, die allermeisten zumindest, ja, sehr wenig geneigt, sich durch internationale Gremien wirklich hart überprüfen zu lassen. Es gibt weiche Überprüfungsmechanismen bei den Menschenrechten, aber harte nicht. Und da sehen wir natürlich auch eine ganz, ganz große Schieflage, weil beispielsweise bei der internationalen Investitionsgesetzgebung, da gibt es dann ganz klare und harte Regeln. Wenn beispielsweise Investitionen in Gefahr sind, dann dürfen auf internationaler Ebene Unternehmen klagen. Aber auf der anderen Seite, wenn Menschenrechte verletzt werden, dann können die Menschen nicht klagen. Und da gibt es eine ganz, ganz große Schieflage.
Wir machen jetzt mal einen Schwenk nach Deutschland. Sie haben jetzt schon angesprochen, dass die ärztliche Versorgung Westfalen-Lippe mit investiert hat in den Fonds von TIAA und dass aber die Aufsichtsbehörde in diesem Fall das Ministerium ist. Könnten Sie uns ein bisschen Hintergrund geben zu den Pensionskassen in Deutschland? Es gibt ja dann jetzt private, betriebliche und staatliche. Wer hat da im Prinzip die Aufsicht darüber? Wer ist dafür verantwortlich?
Es gibt in der Tat ein diverses Bild mit den mit den ganzen Pensionsgeldern und es gibt ja, kennen ja die meisten Leute auch diese erste, zweite, dritte Säule Geschichten und es gibt eben bei einigen Berufsgruppen gibt es sogenannte ständische Pensionskassen. Die sind Pflichtversicherungen, die sind auf Landesebene sind die reguliert. Das heißt, die sind auch ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet auf Landesebene und unterliegen teilweise etwas unterschiedlichen Gesetzgebungen. Und diese ständischen Pensionskassen gibt es eben beispielsweise auch, wenn ich es richtig weiß, für Architekten und andere Berufsgruppen, aber eben auch für Ärzte, die sich dann sozusagen selbst organisieren. Das sind also keine betrieblichen Altersvorsorge, die eine Art Zusatzaltersvorsorge sind, sondern sind verpflichtende Versorgungssysteme. Und wie gesagt, also es gibt gewisse beispielsweise betriebliche Altersvorsorge, da ist die Regulierungspflicht auf staatlicher, auf nationalstaatlicher Ebene in Deutschland und bei den ständischen Versorgungswerken ist die Regulierungspflicht auf Länderebene. Und tatsächlich ist es eben so, dass es eine Abteilung im Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen gibt, die tatsächlich diesen Pensionswerken auch auf die Finger schaut und die auch Einsicht in die Bücher hat, die sich quartalsmäßig berichten lassen müssen über deren Aktivitäten und so weiter und so fort. Und das große Problem dabei ist, dass bis heute eigentlich die Frage von möglicherweise problematischen Investitionen und Menschenrechtsverletzungen so gut wie keine Rolle spielt. Und das zeigt eben dieses Beispiel auch wieder. Es eine Rolle spielt einzig und allein sozusagen, ob die Gelder sicher angelegt sind, so angelegt sind, dass das Risiko für die Pensionäre später nicht allzu groß ist. Das ist natürlich auch wichtig, das gehört auch mit dazu. Auf der anderen Seite aber eben sozusagen diese sozialen und möglicherweise auch ökologischen Aspekte, beispielsweise Stichwort Klimawandel und massive Entwaldung in Brasilien, das passt auch nicht zusammen, dass diese Aspekte eben einfach bei den Aufsichtsbehörden einfach so gut wie gar nicht berücksichtigt werden. Und das ist ein großer Mangel aus unserer Sicht.
Ja, das erinnert irgendwie auch ein bisschen an den deutschen Corporate Governance Codex, der eingeführt worden ist für mehr Transparenz auf dem Finanzmarkt, was sich dann sehr schwer tut, wenn es um Konkretisierung von der Maßnahmen geht, um unternehmensethische Sachen voranzubringen. Ich hätte dann noch einen Punkt, den ich gelesen habe in der englischen Form von der Studie. Ja. Dort wurde vor allem beschrieben, dass ein Problem sei, die privaten Pensionskassen. Jetzt haben Sie aber schon dargelegt, dass ja die staatlich regulierten Pensionskassen ganz genauso Schwierigkeiten machen. Also wie sähe jetzt eine ideale Pensionskasse aus oder wie sähe ein ideales Umfeld für eine Pensionskasse aus, damit sowas nicht mehr passiert? Was sind da Ihre Forderungen?
Also ich weiß nicht, ob staatlich und privat da jetzt der Unterschied ist. Die ist ja schon privat organisiert, also die die Rahmengebung, also sie ist privat finanziert sozusagen. Die Rahmengebung ist bei der ständischen Pensionskasse ist natürlich ein staatlicher Gesetzesrahmen. Das große Problem ist aus meiner Sicht sozusagen diese Idee, seit den 70er Jahren im Endeffekt ein umlageorganisierte Altersvorsorgesysteme in Altersvorsorgesysteme umzuwandeln, die auf Investitionen basieren, auf sozusagen Geld, was man investiert und was man dann nach einer gewissen Zeit, wenn die Menschen dann in Rente sind, dann sozusagen wieder als Grundlage dafür nimmt, dass sie eine Rente und eine Pension bekommen. Das hat eben zur Folge gehabt, dass diese unglaubliche Summe von 40 Billionen US-Dollar, also 40.000 Milliarden US-Dollar mittlerweile weltweit angelegt werden müssen, irgendwo angelegt werden müssen und herumvagabundieren, um die Rentensysteme zu stützen. Und dieses System wird immer weiter aufgeblasen. Und aus meiner Sicht ist es sehr problematisch, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, inwieweit es weiter zu Finanzkrisen kommen wird, zyklisch, ist es sehr problematisch, so einseitig auf das Wachstum in diesem Bereich zu setzen, in diesem Bereich der investitionsfinanzierten, kapitalfinanzierten Rentenvorsorgesysteme. Deswegen ist mein Plädoyer wäre tatsächlich sozusagen für die umlagefinanzierten Rentensysteme, dass die gestärkt werden. Und natürlich kann sozusagen on top auch eine kapitalbasierte Rentenversorgung noch zusätzliche Absicherung bringen.